Wer macht Schüler schlau? Die Lehrer. Insofern ist die Schlüsselposition eigentlich, wenn wir über Medienkompetenz und Vermittlung von digitalem Wissen im weitesten Sinne an der Schule reden, ist der Lehrer eigentlich der Kern. Und was dazu geschehen muss, damit deutsche Schüler besser auf die Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft gerichtet, ausgerüstet sind, gebildet sind, das wollen wir heute hier besprechen. Und ich freue mich sehr, dass ich drei höchst kompetenten Menschen hier habe. Zum einen Birgit Bramel, Juristin. Sie ist Leiterin des Bereichs Jugendmedienschutz der gemeinsamen Geschäftsstelle der Landesmedienanstalten und sie ist stellvertretende Leiterin des Bereichs Medienkompetenz und Jugendschutz der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien. Schön, dass Sie da sind, Frau Bramel. Zu meiner Rechten Thomas Gieser, Direktor des Martin-Luther-Gymnasiums in Eisenach, ist dort, wenn Sie sich die Homepage angucken, glaube ich, digital sehr aktiv und auch erfolgreich. Seit 2000 ist er Schulleiter des Martin-Luther-Gymnasiums und ist neben dieser Tätigkeit auch beratend für Eltern, Schulleitungen und Lehrer tätig. Und als Dritter im Kreis Markus Merkle vom Jugendportal Handysektor.de. Markus Merkle und sein Team bieten Jugendlichen aktuelle Informationen zur sicheren Nutzung von Smartphones, Tablets und Apps an. Markus Merkle ist Kommunikationswissenschaftler und Geschäftsführer der Mecodia GmbH, einer Fort- und Weiterbildungsakademie mit Schwerpunkt Medienbildung, IT Security Awareness. Und wenn ich das so sagen darf, die Medienbildung von Kindern und Jugendlichen, sagen Sie auch selber, liegt Ihnen besonders am Herzen.
Genau.
Freut mich sehr. Das ist unser Podium und Herr Gieser, lassen Sie mich gleich mal einsteigen mit dem, was ich gesagt habe. Ist Deutschlands Bildungssystem nicht gut genug gerüstet für die Herausforderungen?
Ich würde das differenziert sehen. Es ist natürlich so, dass wir in Deutschland eine föderale Struktur haben, die vom Anfang an die Sache etwas komplizierter macht. Da können wir vielleicht nachher nochmal drauf eingehen. Ich glaube, der Hauptpunkt, über den wir reden müssen, ist, dass heute Lehrerinnen und Lehrer an Schulen kommen, die von Hochschulen und Universitäten kommen, in denen das Thema Medienkompetenz, sagen wir mal, eher eine stiefmütterliche, das ist noch positiv formuliert, Rolle spielen. Das heißt, Lehrer werden mit dem Thema Medienkompetenz dann in der Schule konfrontiert und das ist so ein Prozess von Try and Error oder also mehr oder weniger müssen sie in der Schule erst lernen, wie es funktioniert, weil die Hochschulen darauf nicht vorbereiten. Und die zweite Sache ist natürlich, dass in Schulen heutzutage natürlich auch viele Lehrer sind, die ein Alter erreicht haben, wo man sagen kann, sie sind nicht mit den Medien aufgewachsen. Und tun sich Lehrer oftmals schwer, mit Technik umzugehen, es geht schon damit los, mit Technik umzugehen, aber geschweige denn mit didaktischen, methodischen Einstiegen, Schüler an Medienkompetenz heranzubringen, zu ethischen Fragen und so weiter. Also ich denke, da liegt der Hase im Pfeffer, einmal an der Qualifikation, Ausbildung von Lehramtsstudentinnen und Studenten und an der Fort- und Weiterbildung, an der es natürlich genauso mangelt.
Herr Merkle, Digital Immigrants treffen auf Digital Natives und dann knallt es. Ist das die Situation in der Schule?
Naja, knallen tut es dann nicht, aber wir sind ja tatsächlich an vielen Schulen unterwegs, jetzt auch nicht nur in einem Bundesland, sondern bundesweit an vielen Schulen, haben daher auch einen Einblick. Es gibt tatsächlich Unterschiede auch zwischen den Bundesländern, aber es ist tatsächlich der Fall, wenn wir an die Schulen kommen, dass die überwiegende Anzahl der Pädagoginnen und Pädagogen auf uns zukommt und sagt, Gott sei Dank seid ihr da, Gott sei Dank kommt ihr, denn wir können das im Moment aktuell einfach nicht leisten. Was hier von uns erwartet wird, was von der Politik erwartet wird, was von der Gesellschaft erwartet wird, was von den Eltern erwartet wird, die sagen ja auch, Medienbildung muss in der Schule stattfinden, was soll ich denn daheim noch alles machen? Und die Lehrer sagen natürlich, ja, was soll ich denn noch alles machen? Und uns wurde das nicht mit auf den Weg gegeben in unserer Ausbildung und auch von der Fortbildungsseite her, haben wir gerade gehört, wird noch zu wenig gemacht. Und von daher sind die dann froh, wenn da jemand an die Schule kommt und ihnen dort ein Angebot liefert.
Frau Bramel, was wird denn gemacht beispielsweise von den Medienanstalten? Sind die da auch aktiv in der Vermittlung von Medienkompetenz für junge Menschen?
Auf jeden Fall. Also ich wollte auch sagen, grundsätzlich ist ja der Bildungsauftrag in den verschiedenen Bundesländern unterschiedlich stark verankert oder verpflichtend ausgestaltet. Das heißt, da ist dann umso mehr das Engagement eben der einzelnen Schule gefragt, sich an gewisse Stiftungen zu wenden oder Projekte durchzuführen und eben auch das Engagement der einzelnen Lehrer. Ich kann jetzt Beispiele nennen, also von den Landesmedienanstalten, da wird auch schon wirklich viel gemacht, mal mehr, mal weniger, aber das ist eben auch der Föderalismus. Und die BLM, also sprich die Bayerische Landeszentrale für neue Medien, hat bei sich eine Stiftung Medienpädagogik angesiedelt. Da gibt es den Medienführerschein Bayern seit 2009. Das heißt, da können die vierte und dritte Jahrgangsstufe sowie auch die fünfte und sechste Jahrgangsstufe. Das wird weiter ausgebaut, verschiedene Module in den Klassen durchführen lassen durch die Lehrer und die Kinder kriegen dann auch so Urkunden dazu. Da haben wir inzwischen bis 100.000 Urkunden verteilt. Und dann gibt es auch das Referentennetzwerk in Bayern. Das wird gerade etabliert, das heißt, da werden Referenten geschult und die vernetzen sich auch untereinander. Und auf Anfrage der Schulen in Bayern gehen die dann in die Schulen, führen Elternabende durch, sind dementsprechend geschult. Und aus der Praxis kann ich sagen, dass gerade das Themenfeld Cybermobbing und soziale Netzwerke der sehr hohen Anklang findet und die Referentenabende schneller ausgebucht sind, als es Referenten gibt, die da auch in der Lage sind, die dementsprechend durchzuführen. Das heißt, wir brauchen jetzt schon Dinge oder Projekte, die laufen, da gibt es auch schon viel. Aber natürlich gibt es auch bei den Schulen an sich Nachholbedarf. Das ist zum Beispiel, also einmal die strukturelle Verankerung, aber natürlich auch die technische Ausstattung der Schulen. Und da brauchen die Lehrer natürlich auch Unterstützung, technisch und pädagogischer Art und Weise, damit sie damit auch dann nicht überfordert sind. Und dann hängt es auch ein Stück weit natürlich davon ab, ob der Lehrer das überhaupt selbst möchte, wie motiviert er ist, sich auf die neuen Dinge eben auch einzulassen. Also das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, weil man sehr viel anbieten kann, wenn es nicht wahrgenommen wird, so wie auch die Aus- und Weiterbildung, dann wird es schwierig. Aber ich glaube, dass wenn die ganzen Felder zusammenspielen, man auf einem guten Weg ist. Ich wollte noch kurz dazu sagen, ich komme eigentlich aus dem Bereich des Jugendschutzes, das heißt, die Kommission für Jugendmedienschutz ist ja die Aufsicht, die setzt Regelungen um. Und auch da haben wir das Gefühl, die Aufsicht stößt immer mehr an ihre Grenzen. Es gibt in Deutschland viele Regelungen für den Jugendschutz. Angebote verlagern sich aber ins Ausland, können dementsprechend durch gesetzliche Regelungen nicht aufgefangen werden. Darum nimmt auch gerade die Medienkompetenz und die Förderung einen immer höheren Stellenwert auch ein. Und die KJM gibt auch Broschüren raus, um die Lehrer da schon mal zu unterstützen, bis eben alle oder viele Lehrer so geschult sind, dass sie diesen neuen Anforderungen eben auch Herr werden können.
Dass gerade wir hier sitzen oder Sie hier sitzen, hat einen tieferen Grund und den können Sie dann auch am Ende mitnehmen. Es gibt nämlich ein Positionspapier der Konrad-Adenauer-Stiftung zu genau diesem Thema, das heißt Medienkompetenz in der Lehramtsausbildung, Bildung für ein Leben und Arbeiten im 21. Jahrhundert. Da haben Sie alle drei unter anderem mitgearbeitet und darüber hinaus noch eine ganze Reihe von Menschen, die in der medienpädagogischen Arbeit aktiv sind. Und ich freue mich auch, dass zwei noch hier sind, nämlich Frau Rausch-Jarolimek von fragfin.de, auch so eine Initiative, wo es darum geht, an die Jugendlichen heran und auch an die Eltern heranzugehen und Medienkompetenz zu vermitteln. Und Jürgen Ertelt ist auch da, den sehe ich da hinten, von Jugend Online, der Fachstelle für internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland. Ja, und in diesem Papier wurde versucht, auf den Punkt zu bringen, was in der derzeitigen Situation in der Lehramtsausbildung passieren müsste, damit wir mehr Menschen haben, die Jugendlichen das vermitteln, was sie heutzutage brauchen. Da sind wir schon bei der entscheidenden Frage. Sind Medienkompetenz, wenn man da den, ich nenne es manchmal schon den Hausfrauentest macht, also sprich mal Wikipedia guckt, ja, und dann hat man bei Medienkompetenz also schon ganz viele verschiedene Sachen, was Medienkompetenz sein könnte. Es ist, by the way, wenn ich das persönlich sagen darf, eines der Unwörter für mich, weil es so eine Hülse ist, in die man alles reinpacken kann. Herr Gieser, Medienkompetenz, was heißt das konkret?
Also erstmal der Korrektheit nach müssten wir auch vielleicht die Hausmänner mitbinden. Aber das nur nebenbei.
Auch ich entschuldige mich für diesen Fauxpas und bin bereit, eine Stunde abzuspülen.
Okay, das klären wir nachher. Ja, also Medienkompetenz. Also für viele Menschen, wenn man sie fragt, was verstehst du unter Medienkompetenz, dann ist das in der Regel, ich kann die Geräte bedienen. Ich kann mit den sächlichen Dingen umgehen. Ich weiß, wie man so ein iPad einschaltet. Ich habe zu Hause ein Internet und ich klicke dahin und dann funktioniert. Also wenn es nicht funktioniert, rufe ich meine Tochter oder meinen Sohn. Ja, das ist so das Landläufige. Wir in der Schule verstehen natürlich noch ein Stück weit mehr unter Medienkompetenz. Es geht nämlich nicht nur darum, Geräte zu beherrschen, mit denen umzugehen, sondern es geht vor allem um ethische Fragen. Es geht um rechtliche Fragen. Es geht um Fragen, wir haben das Thema Cybermobbing vorhin gehabt. Wir haben in den Schulen flächendeckend und wenn eine Schule sagt, bei uns gibt es sowas nicht, dann ist das wahrscheinlich geschönt. Ich glaube, in allen Schulen haben wir dieses Thema, dass Schüler und Jugendliche relativ, sagen wir mal, frei mit diesen Medien umgehen und oftmals nicht in der Lage sind, abzuschätzen, was das möglicherweise auslöst, was sie tun. Und wir haben natürlich die Eltern, die permanent in der Schule sind und sagen, ja, erklären Sie uns mal, machen Sie mal, mein Kind macht das und das, was sollen wir tun? Und wir haben eben oft Lehrer, die in dieser Richtung nicht sprachfähig sind, weil sie selbst Probleme haben, wenn der Beamer nicht funktioniert, was sie machen sollen. Da geht es schon los, geschweige denn die Frage, wie nutze ich Software in bestimmten Fächern, im Lateinunterricht, im Geschichtsunterricht. Was hat das für Auswirkungen, wenn ich zum Beispiel Wikipedia als Quelle benutze? Ist das eigentlich eine seriöse Quelle? Viele Lehrer sagen mittlerweile ja. Das muss man so sagen. Ich bin da etwas anderer Meinung. Die ganze Frage von zwei Quellen. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass wir, wie gesagt, über die Hochschulen und Universitäten, das wäre jetzt auch schon die eine Zielgruppe, die wir haben, die Hochschulrektorenkonferenz, dass natürlich auch Lehrkräfte an Universitäten und Hochschulen heutzutage oftmals nicht in der Lage sind, Studenten, / Lehramtsstudenten und Studentinnen auf diesem Weg zu begleiten, weil sie selbst, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann rufen sie ihren Hiwi, der macht das dann halt wieder schön und dann funktioniert das. Aber was dann wirklich im Netz alles dahinter steht, wir haben das bei Ben Scott im Vortrag gehört, was da vieles alles noch dahinter steht, was wir so gar nicht überblicken. Also die große Aufforderung ist, wir sollten uns, wenn wir über Medienkompetenz reden, nicht so sehr über die Gegenstände, über die sächlichen Dinge unterhalten, sondern wir sollten uns vor allem über Fragen der Nutzung, der Ethik und ähnliche Dinge unterhalten.
Frau Prangel, Sie wollten da.
Ja, ich denke auch, das ist weiter zu fassen. Also auf jeden Fall eben die Medienwelt verantwortungsbewusst und selbstbestimmt zu nutzen, fällt unter Medienkompetenz. Und ich denke, dass gerade Kinder und Jugendliche auch technisch erstmal überschätzt werden. Die können schon vielleicht mit den technischen Dingen umgehen, aber erstmal die Inhalte nicht kritisch hinterfragen. Das ist ein Punkt, der auf jeden Fall dazugehört. Wir nutzen ja das Internet dann zu ganz vielfältigen Dingen. Es geht auch darum, selbst von einem Informationen ins Netz zu stellen. Dann natürlich die Frage, was darf ich, was kann ich, wie schaut es datenschutzrechtlich aus, wie schaut es mit dem Jugendschutz aus, wie schaut es mit dem Urheberrecht aus. Also einfach Informationsbedürfnis zum einen zu nutzen oder selbst auch Dinge einzustellen und ansonsten auch verantwortungsbewusst mit den Medien umzugehen. Da gehört auch exzessives Spielen und Sonstiges hinzu. Ich denke, das ist einfach ein weites Feld, was man da auch unter Medienkompetenz fassen kann und muss.
Also Herr Merkel, es ist gar nicht so sehr, Titel heißt ja auch Klicken allein genügt gar nicht. Es geht gar nicht so sehr um die Bedienung der Geräte, da sind im Zweifelsfall wahrscheinlich sogar die jungen Leute den Lehrern, sondern es geht um das, was dahinter steht.
Also das ist auch meine Erfahrung, wenn wir mal anschauen oder wenn Sie einfach mal auch vielleicht mal in Ihrem Umfeld sich umblicken, die können die Geräte super bedienen und zwar wesentlich schneller, als das irgendwie Erwachsene können und die kommen schon irgendwie an ihr Ziel. Also die Bedienkompetenz ist da, aber die Frage ist, ist die Nutzungskompetenz da? Kommen Sie sicher an das Ziel? Und das ist die große Frage. Und das haben wir gerade gehört, klar, Medienkompetenz ist ein sehr weit gefasster Begriff. Da zählt wesentlich mehr mit rein, als das Ding nur bedienen zu können. Meiner Meinung nach ist Medienkompetenz nachher die allumfassende Medienkompetenz eigentlich die Voraussetzung für einen sicheren Umgang mit neuen Medien. Und erst wenn die geschaffen ist, dann kommen wir auch, wenn die Medienkompetenz ansteigt, dann können auch Schutzmaßnahmen zum Jugendmedienschutz dann auch nachlassen. Aber das erstmal einschätzen zu können, wo begebe ich mich auf einen gefährlichen Weg, wie sind auch vielleicht unsere gesellschaftlichen Werte, so Kleinigkeiten, ist es unhöflich, wenn ich mit meinem Gesprächspartner gerade spreche oder beim Abendessen sitze, dann einfach das Handy rauszuziehen oder in der Bahn laut zu telefonieren. Das sind alles Dinge, die müssen wir gemeinsam miteinander verhandeln und einfach zu sagen, wir nutzen jetzt hier im Unterricht Medien irgendwie in einem großen Umfang oder auch, wäre die sagen, nö, bei uns ist es komplett verboten. Das ist, glaube ich, zu kurz gefasst. Sondern wir müssen da wirklich auch in eine gesellschaftliche Diskussion gehen. Und die Entwicklung, die geht eben immer weiter. Von daher können wir es nicht an einzelnen Geräten, an einzelnen Diensten festmachen, sondern wir müssen das allumfassender denken.
Stellt sich ja die Frage, brauchen wir ein Fach Medien in der Schule?
Ja, in einigen Bundesländern gibt es dieses Fach. Ich komme ja aus Thüringen. Bei uns gibt es das Fach Medienkunde bereits. Wobei, dann kommt eben wieder die Frage danach, wie wird sowas implementiert. Ne? Also ich erinnere mich noch gut, als dieses Gesetz in Thüringen kam, in den 2000er Jahren, 2006, 2007, ich weiß nicht mehr so genau. Auch mit diesem Medienpass heißt es in Thüringen. Und da stand dann nur dieser lapidare Satz unter dem Gesetz drunter, dieses Gesetz ist sachkosten- und personalkostenneutral. Und das sagt ja im Prinzip schon alles aus. Das heißt, das Fach muss im Unterricht in der Schule implementiert werden. Ein Medienpass muss nach 4 Jahren erstellt werden. Aber das sollen die Lehrer in den einzelnen Fächern integrieren. Das heißt, die Schule ist aufgefordert, dann einen Plan zu entwickeln, was macht das Fach Deutsch. Die fangen also an mit einfachen Dingen wie Operatoren, was macht das Fach Informatik, was macht das Fach so und so. Und am Ende soll es ein großes Bild geben, alle Lehrer sind beteiligt. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, gut, ich komme da aus einer relativ guten Situation in meiner Schule, weil ich ein relativ junges Kollegium habe, was da, sagen wir, wie man neudeutsch sagt, dynamisch noch ist. Aber es ist halt in vielen Schulen so, und das ist keine Schelte jetzt an die Lehrer, das ist einfach der Realität geschuldet, dass wir das Lehrern aufbürden, dieses Thema, die selbst mit diesen Dingen nicht kompetent umgehen können, die schon bei der, wie gesagt, bei den einfachsten Dingen, die wir voraussetzen, Probleme haben, wie sollen sie dann mit Kindern und Jugendlichen diese ganze Sache verfolgen? Also ich sehe das sehr problematisch. Ich finde es gut, dass es das Fach Medienkunde gibt, aber so wie es momentan dargestellt ist, ist es wieder eine weitere Aufgabe, die auf Schule draufkommt. Und wenn dann, wie gesagt, Eltern in die Schule kommen und sagen, ja, mein Kind macht das und das, regeln Sie das mal. Das ist natürlich eine Folgeaufgabe, die auch wieder auf Schule zukommt, die Schule nicht mehr so leisten kann, weil Beispiel, wir versuchen unseren Schülern einen kompetenten Umgang mit Medien zu zeigen, mit ihnen zu üben. Und wir haben den ersten Elternabend und der Elternabend läuft so ab, dass schon mal nach 3 Minuten das erste Handy klingelt. Ja, also dass die Eltern als Vorbild im Prinzip, und wenn man mit den Eltern spricht und eine Diskussion in der Elternschaft anregt und sagt, wir wollen über Medienkompetenz in der Schule reden, über ihre Kinder, dann haben wir das Spektrum von 0 bis 100. Dann sagen die ersten Eltern, sagen, komplett verbieten, das ist das Beste, das haben wir auch nicht gebraucht früher. Und die anderen Eltern sagen halt bei einer Klassenfahrt, wenn wir sagen, die Handys sollten zu Hause bleiben oder zumindest nur für den Notfall, und dann sagen die Eltern, nein, das ist Freiheitsberaubung. Wir erwarten, dass unser Kind das Handy immer nutzen darf. Und in diesem Spektrum stehen wir und wir werden mit diesen Sachen alleingelassen. Die Lehrer sollen also dann dieses Problem lösen und wir haben im Prinzip das gesamte Brems Tierleben vor uns. Ja? Das ist schwierig.
Trotzdem nochmal die Frage, Herr Merkel, ist es notwendig, dass der Lehrer oder sagen wir mal derjenige, der jungen Menschen in welcher Form oder in welcher Funktion auch immer den Umgang mit Medien beibringen soll, dass der selber ein Computerspezialist ist? Und dass er alles vormachen kann im Bereich der Nutzung, der, sagen wir, der technischen Nutzung der Gerätschaften?
In der heutigen Zeit, denke ich, wo Lehrer und Schüler auch schon nach den neuen Unterrichtskonzepten miteinander zusammenarbeiten, glaube ich nicht, dass es wichtig ist, dass er der IT-Experte ist. Kann er auch gar nicht sein. Er ist der Lehrer, er hat eine pädagogische Ausbildung. Er soll den Schüler nachher befähigen, sich das Wissen auch selber aneignen zu können. Von daher muss er auf keinen Fall irgendwie ein Experte sein, jetzt ein Spezialwissen haben. Aber natürlich, ein Grundwissen sollte vorhanden sein. Und wir werden später, denke ich, auch noch ein bisschen genauer darauf eingehen, auch was für Forderungen wir im Positionspapier mit drin haben, weil wir sagen, das ist auf jeden Fall notwendig. Das muss auch in der Lehramtsausbildung oder in der Fortbildung mit drin sein. Aber ich würde vielleicht jetzt auch, was wir in das Papier so nie reinschreiben würden, aber meine persönliche Ansicht noch einen Schritt weiter gehen und sagen, die Lehrer müssen sich eigentlich auch privat mit dem Thema beschäftigen. Ich kann noch so viel lernen und auf irgendwelche Fortbildungen gehen und dann höre ich dort wieder was 90 Minuten und mache hier eine Tagesschulung dazu. Aber um es wirklich zu verinnerlichen, um auch die jugendliche Lebenswelt zu verstehen, sollte ich mich eigentlich auch privat darauf einlassen und sagen, ich probiere die Dinge zumindest mal aus, mit allen Vor- und Nachteilen, um mich dann auch natürlich selber bewusst entscheiden zu können, möchte ich das jetzt nutzen oder nicht.
Also um die Probleme im Straßenverkehr zu verstehen, muss man schon selber Auto fahren.
Richtig, das ist ein guter Vergleich, so könnte man es nennen. Um wirklich dann selber auch verstehen zu können, was ist eigentlich jetzt die Faszination da dran? Warum hocken die da die ganze Zeit davor? Ist es vielleicht auch nützlich? Und dann bekommt man auch automatisch natürlich neue Eingebungen. Wie könnte ich jetzt vielleicht so ein Smartphone oder so eine neue App, die da gerade gekommen ist, auch sinnvoll in meinem Unterricht einsetzen? Weil es geht ja nicht darum, neue Medien nur einzusetzen, weil es hip oder weil es cool ist. Sondern es geht darum, abzuwägen, was ist das beste didaktische Mittel für meinen Unterricht. Und wenn ich das natürlich selber privat nutze, dann bin ich da viel mehr drin. Von daher, das ist eigentlich auch meine Aufforderung, auch an die jungen Lehramtsanwärterinnen und Anwärter, zu sagen, Mensch, ich gebe mich da auch auf einen persönlichen Weg, interessiere mich da selber mehr dafür, weil das ist die Lebenswelt meiner Schüler. Und da muss ich mich versuchen, auch ein bisschen mit zu identifizieren.
Beim Lateinunterricht ist es ja einfach. Da hat der Lehrer das Wissensmonopol, sage ich mal. Der kennt die Grammatik schon seit 20 Jahren auswendig. Der kennt die meisten Vokabeln wahrscheinlich im Schlaf. Frau Brammel, was ist denn aus Ihrer Sicht die Rolle des Lehrers, wenn wir über die Nutzung von digitalen Welten oder das Bewegen digitalen Welten angeht? Ist er da mehr Partner?
Also ich glaube, er muss sicherlich kein Technikspezialist sein. Er braucht technische Unterstützung, damit die Dinge, die er einsetzt im Unterricht, dann auch funktionieren und das nicht die erste Hemmschwelle für den Lehrer ist, funktioniert nun mein Whiteboard oder kann ich das oder kann ich es nicht. Aber ich glaube, die hauptsächliche Rolle ist mit den Gefahren im Internet, also die Gefahren und die Chancen des Internets auch den Kindern und Jugendlichen zu vermitteln und auch da zu sein für Gespräche oder für Dinge, die die Kinder dann beschäftigen und die Jugendlichen. Und was wir in den Themenkomplexen aus der Praxis, wie gesagt, haben, ist gerade dieses Themenfeld Cybermobbing. Da muss man einfach drüber reden, da muss man auch gesetzliche Grundlagen, wie gesagt, vermitteln, was darf ich nicht, und sich natürlich ein Stück in die Lebenswelt der Kinder und Jugendliche dann begeben. Aber als Partner der Kinder würde ich den Lehrer jetzt nicht in der Rolle sehen, sondern immer noch schon als Vermittler von pädagogischem Wissen oder Beförderung der Medienkompetenz.
Gehen wir mal etwas konkreter da in die Frage, was muss geschehen. Die Lehramtsausbildung besteht aus zwei Teilen. Zum einen die universitäre Teil und dann der zweite Teil, nenne ich jetzt mal den praktischeren Teil, nämlich das Referendariat. Abgesehen davon, da kommen wir nachher nochmal vielleicht zu, dass der Ausbilder natürlich in der Lage sein soll, das auch weiterzugeben, was es geht. Also sprich die Menschen, die Lehrer dann ausbilden. Was muss an der Universität in der Lehramtsausbildung geschehen, damit wir in Zukunft unsere Kinder besser vorbereitet sehen auf die Herausforderungen der digitalen Gesellschaft?
Kann man nur nicht auf zwei Weisen antworten. Also, es gibt ja diese Maximalforderung, denke ich mal, und das wird für die Hochschulen und Universitäten eben zum Problem werden, dass man sagt, also die Lehrer ausbilden, also die Dozenten und Professoren, die in der Lehramtsausbildung tätig sind, müssen eben von selbst erst einmal geschult sein, um entsprechend etwas weitergeben zu können. Ich habe im Vorfeld des heutigen Tages noch mal ein paar Gespräche mit Referendaren, also mit jungen Lehramtsanwärtern geführt und habe sie, ich komme aus verschiedenen Universitäten, ich nenne mal ein paar Namen, Münster, Leipzig, Berlin, und habe die gefragt, wie sie das reflektieren, was sie in der Lehramtsausbildung in diesem Bereich gehört haben. Und ich habe von drei Leuten gehört, nichts, null. Sie haben überhaupt nichts zu dem Thema gehabt. Das heißt also, wenn wir an den Schulen in Richtung Medienkompetenz eine Qualitätssicherung einführen wollen, das heißt auch den älteren Teil des Kollegiums mitnehmen wollen, durch das Vorbild der Jungen, die einfach Innovationen reinbringen, die Ideen mitbringen und das vielleicht auch weitergeben können, brauchen wir natürlich erstmal Lehramtsanwärter, die in der Hochschule selbst auf dieses Thema vorbereitet sind. Das heißt, aus meiner Sicht und den Gesprächen, die ich geführt habe, die belegen das, ist es so, dass Medienkompetenz in Universitäten und Hochschulen fast keine Rolle spielt, außer die Techniknutzung an sich und eine PowerPoint zu basteln oder sowas, ja. Aber ethische Fragen, wie wir das eben gehört haben, und rechtliche Fragen spielen so gut wie keine Rolle. Also hier müsste man ansetzen bei den Hochschulen, dass bereits in der Lehramtsausbildung dieses Thema prüfungsrelevant implementiert wird und auch verbindlich für alle Lehramtsstudenten mit einem Schein, mit Punkten, wie auch immer, zu belegen ist. Vielleicht noch eine Schleife zu einem anderen Bild, weil wir das gerade bei Ihnen gehört haben. Natürlich sind in den letzten Jahren über den Europäischen Sozialfonds und andere Geldgeber Schulen recht üppig ausgestattet worden mit Technik. Stichwort Whiteboards. Das ist ein Riesenthema. Und das wurde sozusagen wie eine Ikone getragen. Jetzt haben wir Whiteboards. Bei manchen Schulen, ich kenne ein paar Schulen, da haben ein Whiteboard und dann geht man da eine Woche mal rein, da wird das Tuch runtergenommen und sagt, heute haben wir Whiteboard-Unterricht. Ja, das ist ganz toll. Bei uns ist es nicht so, wir haben in jedem Raum Whiteboard, ist aber Fluch und Segen gleichzeitig. Natürlich kann man es nutzen, die Sache einfach zu nutzen, dann frage ich mich, das ist ein reines Werkzeug, wozu brauche ich es dann, wenn ich es pädagogisch, didaktisch, methodisch nicht unterlegen kann. Also da fehlt die Schulung. Und das Zweite, und jetzt kommt die große Frage, das sind zigtausend Euros in jede Schule geflossen, aber es gibt keinen Support. Das heißt, die gehen kaputt, die Beamer, die Lampen müssen jährlich gewechselt werden. So, dann muss aus dem Schulhaushalt bezahlt werden, das kann man nicht. Also die ist immer zu kurz gesprungen, ihr habt ein Whiteboard, toll, aber wer repariert das, wer hält das in Schuss? Und wenn ich als Lehrer, der sagt, jetzt probiere ich mal, medienkompetent Unterricht zu machen und ist wirklich vorbereitet zu Hause, hat seinen Stick mit, ne? Schiebt den Stick rein, düdüm. So, und dann die Schüler, sie müssen mal da klicken, sie müssen mal dort klicken, ist der Unterricht gelaufen. Das ist das Problem.
Wenn ich kurz einwerfen darf, neulich an der Schule, die hatten 5 Whiteboards im Keller stehen. Und ich sage, warum stehen die im Keller und nicht in den Klassenzimmern? Ganz einfach, weil es niemand bedienen kann. Andere Schule, wo mein Kollege war, war ein riesiges Board an der Wand gehangen, in 4 Metern Höhe, da haben die mit dem Beamer draufgestrahlt. Da hat mein Kollege gesagt, ja, warum schließen Sie das denn nicht an den PC an, das ist doch ein Whiteboard. Dann meinte er, ach so, dachte, das ist eine Leinwand, deswegen war sie so teuer. Ja? Hm. Die haben, ohne Witz, die haben echt so eine teure Whiteboard-Wand einfach an die, oben an die Wand
als geklatscht. Leinwand benutzt.
Als Leinwand benutzt, ja. Hm. Also wenn es so schon anfängt, ist es natürlich schwierig.
Ja. Frau Rangel, Sie haben eben gesagt, Cybermobbing als ein Stichwort. Sie haben gesagt, Jugendschutz als ein Stichwort. Ist bei Ihnen keine Überraschung, weil das Ihre Kernaufgabe ist. Das sind beides so negative Sachen, sage ich mal. Also da müssen wir aufpassen und da müssen wir noch mehr aufpassen. Geht es nicht auch um viel mehr als nur diese beiden Aspekte, wenn wir über Medienkompetenz reden oder die Vermittlung von digitalem Wissen? Also ich nehme mal das Stichwort Privatheit, Öffentlichkeit. Also ist es nicht, muss man nicht versuchen, das Thema positiv zu besetzen und nicht über diesen Angstfaktor, dass wenn unser Kind gemobbt wird oder dass mit unser Kind ja keine falschen Sachen sieht im Internet, muss man da nicht versuchen, auch die positiven Aspekte, also damit unser Kind, ich versuche mal einen Aufschlag, damit unser Kind sich in der heutigen Welt gut und bewegen und entwickeln kann. Ist das nicht auch viel mehr noch der Aspekt bei der Vermittlung von Medienkompetenz?
Natürlich, wie ich schon sagte, nicht nur die Risiken, auch die Chancen müssen herausgearbeitet werden. Dazu gehört auch, also ich meine, das ist einfach der alltägliche Umgang der Kinder, die digitale Welt. Das fängt mit Smartphones an. Da muss ich mir natürlich schon überlegen, ab wann ist es sinnvoll für ein Kind? Muss das schon unter 10 Jahren sein oder reicht es vielleicht auch ab 10 Jahren, jetzt mal gegriffen? Und natürlich muss ich auch die Chancen, was kann ich damit machen, vermitteln, genauso auch wie das Internet, was ja auch oft bei Schulaufgaben oder den Unterricht mit einbezogen wird. Das ist ja schon ganz normal. Aber man muss natürlich schon noch aufpassen, wenn dann Kinder, Jugendliche mit jugendgefährdenden Inhalten ungewollt konfrontiert werden, dass sie dann auch gerüstet sind und eben jemanden zum Sprechen drüber haben. Und da gehört nicht nur die Schule dazu, das sind die Peer Groups und auch die Eltern vor allem, die dann auch eben Ansprechpartner bilden oder auch mit Medienkompetenz fördern können.
In dem Papier, was Ihre Gruppe erarbeitet hat, wird es ja auch sehr konkret. Also da gibt es klare Handlungsempfehlungen, was muss geschehen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das mal kurz vielleicht darstellen will.
Ja, ich kann das machen. Oder ich hatte es ja eben schon mal angedeutet gehabt, als ich dieses Wort prüfungsrelevant an den Hochschulen so mit eingebracht habe. Also wir haben uns natürlich lange auseinandergesetzt und wir waren eine sehr heterogene Gruppe und das fand ich persönlich sehr positiv, dass wir von verschiedenen Seiten an die Sache raufgeguckt haben. Ich habe natürlich eher die Rolle gehabt und die habe ich auch gern angenommen, so aus der Praxis heraus, die Sachen zu hinterfragen auf Machbarkeit und auf Realität. Was wir als Handlungsempfehlung für diese Lehramtsausbildung in unserem Papier formuliert haben, ich will es kurz zusammenfassen, ist das, was ich vorhin schon sagte, dass eben diese Medienkompetenz als obligatorischer Bestandteil in den Studiengängen implementiert wird, dass es prüfungsrelevant wird. Und dass es vor allem nicht nur auf fachlicher Seite bedient wird, also in der Fachdidaktik, natürlich gehört es da rein, aber es gehört eben auch in die allgemeine Erziehungswissenschaft, in die Pädagogik, in die Psychologie, hatten wir gesagt, soziologische Fragen, rechtliche Fragen. Also das muss ein relativ breites Spektrum abgedeckt werden, sodass wir wirklich von medienkompetenten, später medienkompetenten Lehrern und Lehrerinnen sprechen können, was wir momentan nicht haben. Es geht also momentan, ich bin auch mal so ein bisschen kritisch, wenn ich höre, Chancen, Risiken. Wir neigen auch in Deutschland sehr stark dazu, und Ben Scott hat mir da sehr gut gefallen in dieser Richtung, dass wir immer diesen Negativansatz haben. Wir kommen immer von der Seite, aber, das ist aber gefährlich und das könnte passieren. Ja, das ist alles richtig. Aber die Welt ist nun mal so und unsere Kinder und Jugendlichen sind längst weiter als wir an dieser Stelle. Sie nutzen diese Medien relativ selbstverständlich, manchmal eben auch unkritisch. Und da ist einfach der Punkt, wo wir ansetzen müssen. Aber von vornherein immer der Negativansatz, auch in der Schulausbildung zu sagen, also das dürft ihr nicht, das dürft ihr nicht. Wenn ihr das macht, passiert das. Das finde ich relativ gefährlich. Ich würde eigentlich immer erstmal den positiven Ansatz, was ist das für ein Werkzeug? Wozu kann ich das nutzen? Wir haben die große Frage der Informationsbeschaffung. Ist die jetzt einfacher geworden? Ja. Aber die richtige Information rauszufiltern, das ist schwerer geworden. Das heißt, da ist zum Beispiel der Lehrer gefragt, wie lerne ich denn umgehen mit Informationsquellen? Wenn ich heute, wenn ich zum Beispiel ein Video sehe in irgendeinem Musikkanal, dann sind die Schnitte so schnell, dann habe ich einen Overflow im Kopf. Ne? Meine Kinder selbst, die lassen 90% wahrscheinlich durch, von rechts nach links, und die 10% filtern sie raus. Sie können mir relativ genau erklären, was hinterher da war. Ich kann das gar nicht auffassen. Das haben die also schon drin. Das können wir nutzen, so als positive Geschichte. Aber da, wo eben das Problem für uns als Schule vor allem liegt, ist, dass es eben angefangen, wir sind im Gymnasium angefangen von der 5. Klasse, eben ein Riesenthema in den Klassen ist. Es ist ein Druck im System, wer hat ein Smartphone, wer hat keins. Und das sind eben, also 10 Jahre, ich sage es jetzt mal so hart, spät. Hm. Ob ich es gut finde oder nicht. Es ist so, dann findet auch wie mit anderen Dingen quasi ein Wettbewerb um das neueste iPhone statt. Und dann, dann kursiert natürlich alles. Es gibt an jeder Schule jedes Problem. Wir haben Pornografie, die auf dem Schulhof gezeigt wird. Es gibt gewaltverherrlichende Sachen. Es ist das breite Spektrum. Und da im Prinzip brauchen wir qualifizierte und gut ausgebildete Lehrer, die auch mit den Eltern eng zusammenarbeiten. Hier gibt es auch nicht ein Nebeneinander und ihr macht das und ihr macht das. Es geht nur miteinander. Dass hier an dieser Stelle gearbeitet wird, um wirklich einen kompetenten und verantwortungsbewussten Medienumgang mit den Kindern zu üben, zu trainieren.
Bevor wir zum Referendariat kommen, würde ich gerne nochmal an der einen Stelle, die Sie da eben angesprochen haben, kurz verweilen, nämlich die bei den Eltern. Ich habe auch, weiß ich, Sie wahrscheinlich auch, die Erfahrung, wenn man Eltern einer Schulklasse erlebt, dann guckt man zum Teil in schreckgeweiteten Augen, weil wie gehe ich mit dem Kind, was die ganze Zeit vom Smartphone hängt, um? Wie gehe ich damit um, dass der mir plötzlich sagt, er hat 200 Nachrichten oder sie, plötzlich passiert mir nicht nochmal, sagt, sie hat 200 Nachrichten bekommen. Man denkt dann sofort an SMS, aber es waren 200 Nachrichten in einer WhatsApp-Gruppe, was wieder was ganz anderes ist. Aber Verhältnis Lehrer-Eltern. Auf der einen Seite ist das Elternhaus ganz klar der Ort, wo die Erziehung stattfinden muss. Man kann das nicht in die Schule abschieben. Auf der anderen Seite, welche Rolle kann der Lehrer auch über die Schüler hinaus mit den Eltern einnehmen, oder Herr Merkle?
Also ein riesiges Spannungsfeld. Neulich auf einem Elternabend hat eine Mutter dann am Ende die Frage gestellt, Herr Merkle, was soll ich denn machen? Mein Kind sitzt nur noch vor dem Smartphone, beim Essen, überall. Es findet bei uns in der Familie keine Kommunikation mehr statt. Das macht unsere Familie ja kaputt. Was kann ich denn da technisch dagegen tun? War tatsächlich so die Frage. Ich wollte es dann jetzt nicht Sie vor allen bloßstellen, habe es dann versucht, diplomatisch zu formulieren, aber im Prinzip wäre meine Antwort schon auch gewesen, dann sind Sie natürlich auch erzieherisch gefragt. Und natürlich hat man als Elternteil auch die Möglichkeit, sagen wir mal, gewisse Regeln mit seinem Kind festzulegen. Jetzt erst neulich haben auch hier ClickSafe beispielsweise und das Internet-ABC einen Mediennutzungsvertrag herausgebracht. Das ist so eine Webseite, wo man gemeinsam mit seinem Kind gewisse Regeln festmachen kann, kann die da reinziehen, ein schönes Layout, und unterschreibt das Kind, unterschreibt der Elternteil, wo man sich gemeinsam auf Regeln festlegt. Und da sind die Eltern natürlich schon gefragt, dass sie auch schon daheim einüben, mit ihren Kindern die Geräte in einem, sagen wir mal, annehmbaren Umfang zu nutzen, in einem sinnvollen Umfang zu nutzen und nicht über die Maße hinaus. Das muss als Grundlage daheim sicherlich auch gelegt werden. Aber viele Eltern, die kümmern sich einfach gar nicht um das Thema. Die sind den ganzen Tag arbeiten, haben keine Zeit, sich darum zu kümmern. Und da ist es dann schon auch wichtig, dass es Anknüpfungspunkte oder auch Angebote von der Schule gibt, die beispielsweise sagen, wir machen regelmäßig Elterninformationsabende zu dem Thema. Wir klären A auf, was machen wir eigentlich hier in der Schule? Was sind auch unsere Werte? Wie gehen wir an die Sache heran? Wie stellen wir uns da auch die Kooperation mit dem Elternhaus vor? Und B, dass man sich aber auch Experten mal an die Schule holt, die dann auch auf dieses Thema aufmerksam machen können und berichten können, wie nutzen eigentlich ihre Kinder die Medien und wie können sie auch ihre Kinder dabei unterstützen. Das heißt, die Schule hat da für mich so ein bisschen einen vermittelnden Charakter in dem ganzen Gefüge. Ja.
Frau Brammel, Sie sind bei dem Zusammenschluss der Medienanstalten, also eigentlich einer föderalen Organisation, die sich aber zusammengeschlossen hat in die Medienanstalten. Nichtsdestotrotz sind Sie Vertreter auch dieses föderalen Systems, haben so ein bisschen Überblick über Deutschland. Bei dem Thema Medienkompetenz, gibt es da in den deutschen Bundesländern welche, die besser dastehen als andere oder die sogar ein leuchtendes Beispiel, also Bundesländer, die ein leuchtendes Beispiel sind für die Frage der Implementierung des Nachdenkens über das Digitale, die digitale Gesellschaft?
Also ich glaube, Nachholbedarf gibt es da in jedem Bundesland. Es gibt mehr oder weniger gute Projekte schon, wenn die Verbindlichkeit der Medienbildung noch nicht, sage ich mal, strukturell verankert ist. Da gibt es, wie gesagt, auch Unterschiede. Es kam kürzlich gerade auch eine Studie raus von der Initiative D21. Da ist auch nochmal sehr gut aufgeführt, was jedes Bundesland gerade macht, auch zur Medienbildung. Und der kam man auch zu dem Schluss, wenn die Medienbildung nicht strukturell verankert wird, wie gesagt, dann hängt es mehr an den Schulen und an den Lehrern, verantwortlich damit umzugehen und Projekte auch wahrzunehmen und zu machen. Und dann ist dort mehr Engagement vorhanden. Das heißt, es verschiebt sich dann immer je nach struktureller Verantwortung oder eben auch Projekt. Was ich aber noch ergänzen wollte zu Herrn Merkle, ist auch die Vorbildfunktion der Eltern für die Kinder. Das heißt, wenn ich immer am Abendessen mein Handy selber rausnehme oder ans Telefon gehe, dann färbt es irgendwann natürlich aufs Kind auch ab. Oder wenn ich mit dem Kind U-Bahn fahre und in der U-Bahn laut telefoniere. Also da gibt es auch noch wenig Studien, soweit ich informiert bin, darüber, wie denn überhaupt das Verhalten der Eltern, wie ich mich selber mit den Smartphones und Handys, sage ich mal, begebe oder die nutze und praktiziere, das natürlich auch auf Medienverhalten der Kinder abfärbt. Also unabhängig davon, ob ich jetzt Medienkompetenz vermittle oder einen Mediennutzungsvertrag habe, glaube ich, es ist erstmal die erste Aufgabe der Eltern, auch das nur so vorzuleben, wie ich es dann auch von meinem Kind erwarte und nicht da andere Regeln einzuführen oder zu leben, wie ich es vielleicht nicht vom Kind erwarte.
Kommen wir zur zweiten Phase der Lehramtsausbildung, wo es dann praktisch wird, also wo die Lehrer dann, die angehenden Lehrer auch wirklich mit Schülern konfrontiert werden, nämlich im Referendariat. Was muss da geschehen?
Also es ist erstmal so, dass die jungen Lehrer oder Lehramtsanwärter, die in die Schulen kommen, in der Regel sehr motiviert sind. Das heißt, sie sprühen vor Ideen, sie haben gute Fachkenntnisse, sind in der Regel auch fachdidaktisch ganz gut ausgebildet. Was ihnen oftmals noch fehlt, ist natürlich Fragen von psychologischen Aspekten und ähnlichen Dingen, mit denen sie noch nicht gelernt haben, in der Universität umzugehen. Das ist eine andere Baustelle, was sie in der Schule dann aber manchmal mit viel Glück, manchmal mit viel Schmerz erfahren. Was uns da eigentlich fehlt, ist, dass die Referendare, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, eigentlich in die Schulen kommen und dort von Mentoren der Studienseminare in regelmäßigen Abständen überprüft werden. Das heißt, sie werden stundenhospitiert. Und wenn ich bei solchen Hospitationen dabei bin, dann merke ich eben nach wie vor, dass die Hospitationen schwerpunktmäßig sich immer noch auf das alte sogenannte Kerngeschäft richten. Guck mal, hat er seine Inhalte drin, hat er seinen Lehrplan dafür, hat er die Zeit eingehalten, hat er verschiedene Methoden verwendet und so weiter. Wenn es um Medieneinsatz geht, dann sehe ich oftmals bei den Studienseminaren, ja, der hat auch Medien eingesetzt. Das ist so ein Punkt abgehakt. Der hat also einen Overhead-Projektor angeschmissen, hat ein Whiteboard gehabt oder hat eine CD laufen lassen. Medieneinsatz, Haken dran. Das spielt also prüfungsrelevant scheinbar auch überhaupt noch keine Rolle, wie ein Lehramtsanwärter in der Lage ist, mit Medien kreativ umzugehen, auch im Fach umzugehen. Es gibt oftmals auch noch dieses Problem, was viele haben, dass sie sagen, Medien, das ist Informatikunterricht. Es ist überhaupt nicht so. Lateinunterricht ist ein wunderbarer Unterricht, in dem man Medien einsetzen kann, der neuesten Art. Geht wunderbar, geht in jedem anderen Fach auch. Es gibt da einschlägige Möglichkeiten, es gibt da sehr, sehr viele Fortbildungsmöglichkeiten auch, man muss sie halt nutzen. Aber es ist so, dass die Lehramtsanwärter nach wie vor in so ein altes Schema gepresst werden. Das heißt, sie können überhaupt nicht ausprobieren. In dem Moment, wo sie ausprobieren, werden sie dafür in der Prüfungsstunde abgestraft, weil sie im Prinzip den klassischen Idealen nicht entsprochen haben.
Ja, das heißt, das, was in der Abhackliste
nicht erfüllen. Das Problem liegt eigentlich nicht so sehr bei den Lehramtsanwärtern, die durchaus in der Lage und willens sind, das zu machen. Sie werden teilweise noch von den Studienseminaren oder auch von den, wenn sie als Praktikanten kommen, von den Hochschulen und Universitäten, wo sie dann ihren Bogen haben, den sie ausfüllen müssen, den ich dann auch noch so einen Bericht schreiben muss. Da wird sowas überhaupt nicht abgefragt. Da geht es darum, kann der was? Hat er die Leute im Griff? Hält er die Zeit ein? Ist der Lehrplan gerecht? Ja, das ist aber nur die halbe Wahrheit. Die Realität sieht mittlerweile anders aus. Und auch die ganze Frage, das ist eine andere Baustelle, aber ich sage es trotzdem mit, die ganze Frage, wie gehe ich denn heutzutage mit modernen Eltern um? Auch das spielt in der Lehramtsausbildung keine Rolle.
Was heißt mit modernen Eltern um?
Mit jungen Eltern, die also selbst schon Medieneltern sind, die möglicherweise eine ganz andere Auffassung haben. Wie führe ich solche Gespräche? Wie rede ich mit Eltern über Medienpädagogik, über Medienerziehung? Ja, das ist ein Thema.
Wer muss jetzt aktiv werden? Ein Stichwort ist ja schon gefallen, die Hochschulrektorenkonferenz. Als diejenigen, die letztlich den Rahmen setzen, auch für die universitäre Ausbildung. Aber wer ist Ihrer Ansicht nach gefordert, Herr Merkel, Frau Brangel?
Ich denke, das sind viele Akteure, die da zusammenspielen. Hochschulrektorenkonferenz haben Sie gerade schon genannt. Sind natürlich auch die Hochschulen, die Ausbildungsinstitute selber vor Ort, die das möchten. Ich denke, wir kommen vielleicht nachher auch nochmal drauf. Stichwort, wenn wir mal die gesellschaftliche Entwicklung anschauen und was jetzt auch tatsächlich an den Hochschulen passiert, dann sehen wir, die medienpädagogischen Lehrstühle gehen zurück. Ja? Auch hier ist dann eine Forderung, wo wir sagen, da muss wieder mehr investiert werden. Aber das muss natürlich auch von den Hochschulen mit gewollt sein. Also da steckt zum einen die Politik drin, aber dann auch tatsächlich die Akteure vor Ort, die dieses Thema mittragen.
Das heißt, da gibt es nicht nur keinen Fortschritt, sondern sogar einen Rückschritt an den Universitäten, wenn wir über Medienpädagogik reden.
Richtig, also das ist so der aktuelle Stand, dass die medienpädagogischen Lehrstühle eher zurückgefahren werden, anstatt ausgebaut werden. Und das ist aber auch ein großer Punkt, der neben dem, wir haben es gehört, prüfungsrelevanten Inhalten, die verankert sein müssen in der Ausbildung, natürlich auch begleitend da sein müssen, dass wir auch medienpädagogische Ausbildungen an Hochschulen haben, um später auch eine Fort- und Weiterbildung beispielsweise der Lehrkräfte zu gewährleisten zu können. Oder dass wir auch medienpädagogische Forschung betreiben können, um dieses Feld voranzutreiben, um die Studenten da auch gleich zu integrieren in Forschungsprojekten. Also es ist eigentlich ein viel allumfassenderes Thema, als nur zu sagen, und jetzt nehmen wir hier auch noch ein Modul mit rein und damit ist es fertig.
Frau Brammel, Sie sind naturbedingt im ständigen Kontakt mit Politik, gerade hier auch am Standort Berlin. Wie ist Ihre Einschätzung? Hat die, jetzt sage ich die Politik, ist natürlich ein weites Feld, bitte das zu entschuldigen, aber haben die Verantwortlichen im Bereich der Bildungspolitik das Thema so auf der Agenda, wie sie es haben sollten? Oder müsste da eigentlich noch mal einer mit dem Holzhammer vorbeikommen?
Zunächst kurz
Ergänzung. Das ist ein falscher pädagogischer Ansatz, ja, sage ich gleich.
Oh, manchmal. Ich bin ja im Jugendschutz unterwegs und da mit der Politik befasst, was den Jugendmedienschutzstaatsvertrag anbelangt. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, da geht es auch gerade um die Novelle, ob Gesetze verschärft werden oder ob man die den praktischen Wirklichkeiten anpasst. Das dauert einfach seine Zeit. Das dauert jetzt schon seine, ich glaube, 4 Jahre sind wir da jetzt dran. Und auch was die Bildungspolitik an sich ansieht, es ist ein Thema, denke ich. Es gibt jetzt auch wirklich verschiedene Studien mit in Handlungsempfehlungen, die sich auch oftmals überschneiden. Und es ist auf der Agenda, aber natürlich kann man da mehr machen, um in die Gänge zu kommen. So, und dann ist aber natürlich die Frage des Föderalismus. Inwieweit komme ich überhaupt oder kann ich zu verbindlichen Mindeststandards vielleicht kommen? Es gibt ja auch schon gewisse Rahmenbedingungen, die werden ja auch schon ausgelebt von den Ländern. So ist es ja nicht, natürlich in unterschiedlicher Art und Weise. Aber das nochmal zu intensivieren, finde ich, ist hier auch ein guter Rahmen. Und ich bin auch der Konrad-Adenauer-Stiftung dankbar, dass sie das Thema jetzt nochmal aufgerufen hat und auch nochmal mit wirklich vielen verschiedenen Experten nochmal Handlungsempfehlungen in diesem Bereich, sage ich mal, durchgesprochen hat und